Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Bewegung ist ein Motor, ein Lebensmittel für unsere Gesundheit. Und genau deswegen sollten wir das wirklich tun, denn dadurch bekommen wir Energie. Die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, die produzieren immer nur dann Energie, wenn wir sie auch nutzen, wenn wir sie auch gebrauchen und wenn wir sie anwenden. Und genau das bedeutet, wenn wir Energie verbrauchen, bekommen wir Energie zurück.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse im neuen Jahr. Und falls ihr euch gerade wie ein leerer Akku fühlt, keine Sorge, mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln, und der sorgt dafür, dass wir gleich richtig aufgeladen sind. Ingo, erzähl doch mal, wie bist du ins neue Jahr gekommen, voller Energie?
Ja, erst einmal habe ich die Silvesternacht verschlafen. Das heißt, wir feiern an sich nie Silvester. Meine Frau und ich kochen dann natürlich, machen eine schöne Flasche auf, die wir dann zu einem leckeren Essen genießen. Aber dann erreichen wir meistens nie die 0 Uhr. Wir sind vielleicht ein paar Banausen, aber wir haben gut geschlafen.
Ja, und dann bist du der Einzige, der morgens Sport macht am 1. Januar, oder?
Ja, das mache ich immer. In der Tat, ich war im Fitnessstudio und ich war der Einzige, das muss man sich vorstellen. Ich war so gegen 11 Uhr da und es war niemand da und das war mal eine schöne Erfahrung.
Also du hast das Jahr so begonnen, wie du es beendet hast, voller Bewegung, und wir wissen ja auch von dir, Bewegung ist wie Zähneputzen. Täglich, kurz und ohne Ausrede, sagst du ja immer. Ich sag, klingt gut, aber wo ist die Zahnpasta für die Motivation?
Die kommt am Ende, also von den Endorphinen oder von den Serotoninen. Das sind ja alle diejenigen, die uns glücklich machen, die uns Motivationen bringen, die uns eine gute Stimmung machen. Und die kommen allerdings nur, wenn du dich bewegst. Und das ist meine beste Motivation. Also, ich lasse die Hormone sprießen.
Ich habe mir tatsächlich fürs neue Jahr vorgenommen, mehr Kraftsport, weniger Ausreden.
Das ist ein guter Fortschritt, Anja. Aber nicht nur vornehmen, sondern tun. Ne? Das würde ich mir wünschen. Ja? Nicht so wie bei deinen Kindern, sondern dass du es mal vormachst.
Ich werde berichten. Ja. Neues Jahr, neues Ich. Die häufigsten Vorsätze der Deutschen sind, mehr Geld zu sparen, mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren. Oft nehmen wir uns zum Jahresbeginn viel zu viel vor und erreichen am Ende dann gar nichts. Warum ist das so? Was sind sinnvolle Ziele und wie schaffen wir es, dran zu bleiben? Darum geht es in dieser Folge, und Ingo, wir starten auch mit einer neuen Fitnessoffensive. Diesmal nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. All die Übungen, über die wir sprechen werden, zeigen wir auch in einem Video auf unserem YouTube-Kanal.
Da freue ich mich auch drüber, dass wir jetzt eben auch visualisieren, dass wir eben nicht nur quatschen, sondern auch sehen können. Und vor allen Dingen, man findet sie auch auf meinem Kanal, auf dem Formel Frohböse YouTube-Kanal. Also wir sind quasi doppelt unterwegs.
Wir waren richtig fleißig. Unser Video zeigt 5 klassische Übungen zum Mitmachen, Nachmachen und Ausprobieren. Und die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Heißt das also, wenn wir müde und antriebslos ins neue Jahr starten, eigentlich ist unser Sofa schuld daran?
Nein, das Sofa ist niemals in Schuld. Auch der Sessel nicht, sei er noch so schön. Das sind immer wir, die oben drauf sitzen. Und das Entscheidende ist, dass wir wirklich den Hintern hochbekommen, von der Couch, aus dem Sessel heraus. Weil Bewegung ist ein Motor, ein Lebensmittel für unsere Gesundheit. Und genau deswegen sollten wir das wirklich tun, denn dadurch bekommen wir Energie. Die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, die produzieren immer nur dann Energie, wenn wir sie auch nutzen, wenn wir sie auch gebrauchen und wenn wir sie anwenden. Und genau das bedeutet, wenn wir Energie verbrauchen, bekommen wir Energie zurück. Und das müssen wir verstehen.
Und wie viele Minuten Bewegung pro Woche reichen für diese spürbaren Effekte?
Wenn ich mal nochmal die klassische WHO, Weltgesundheitsorganisation, heranziehe, dann sind das 150 Minuten moderate Bewegung mindestens für erwachsene Menschen. Und Studien zeigen sogar, dass wenn du das 6 Wochen am Stück durchführst, dass du dann einen höheren Energielevel hast um mehr als 30%. Das heißt also, es klingt komisch, aber dadurch, dass wir uns sportlich betätigen, wird unsere Energiereserve immer größer und größer und größer. Und das ist das Schöne dran, auch zuvor bei inaktiven Personen sogar. Das heißt, alle haben wir das Potenzial, relativ schnell mit mehr Energie aus einem sportlichen Alltag herauszukommen.
Und was ist das Mindeste an Muskelarbeit, was wir tun müssen?
Ja, idealerweise würde ich mir wünschen, dass wir jeden zweiten Tag etwas für die Muskulatur tun, mindestens zweimal in der Woche und dabei immer abwechseln, Oberkörper, Unterkörper. Also das heißt, dass wir aber immer unsere Muskeln strapazieren und vielleicht sogar auch im Alltag immer mal Muskelarbeit suchen, bewusst trainieren, jeden zweiten Tag, mindestens aber zweimal die Woche.
Viele Freizeitsportler und Sportlerinnen gehen entweder gern ins Fitnessstudio, treiben also Kraftsport. Oder sie kommen aus dem anderen Lager und sind Ausdauersportler. Das ist so zum Beispiel bei mir der Fall. Warum sollen Kraftsportler auch mal an ihrer Ausdauer feilen?
Grundsätzlich ist das Ausdauertraining die Basis für alles. Es ist insbesondere dafür wichtig, dass wir energetisch sind. Das verbessert unsere Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Das heißt, wir sind resilienter. Je mehr ich also quasi meine Ausdauer trainiere, umso besser sind meine Grundlagen auch für das Krafttraining, auch für das Muskeltraining. Weil ich dann einfach in der Lage bin, mehr Energie zu produzieren. Ich habe größere Speicher, ich habe also schnellere Energie zur Verfügung, die Biochemie der Muskulatur verändert sich und meine Herz-Kreislauf-Arbeit wird ökonomischer. Und so heißt es gleichzeitig, dass auch Kraftsportler dringend immer auch ein wenig Ausdauertraining betreiben sollten, um eben die Basisausstattung des Organismus zu optimieren.
Wie können wir denn bei unserem Training Kraft und Ausdauer sinnvoll kombinieren, wenn wir häufiger Sport treiben wollen, auf der anderen Seite aber wenig Zeit haben?
Ja, das ist so ein bisschen, wie ich das beispielsweise mache. Ich kombiniere das sehr häufig. Ich versuche erst einmal, wenn ich es schaffe, das Muskeltraining in die Morgenstunden zu verlegen und das Ausdauertraining in die Abendstunden. Einen Tag mache ich Muskeltraining morgens, am anderen Tag laufe ich abends beispielsweise. Warum? Weil ich mit dem Ausdauertraining ganz schön den Alltag bearbeiten kann. Da regeneriere ich, entspanne mich. Das Muskeltraining allerdings mache ich relativ intensiv und genau deswegen lege ich es in die Morgenstunden, damit es meine Regeneration, meine Unruhe, die ich dann am Abend hätte, wenn ich es zu spät gemacht hätte, einfach nicht zu stark fördere. Denn Muskeltraining hinterlässt Spuren, die sich zum Beispiel kennzeichnen, indem der Blutdruck länger erhöht bleibt, die Herzfrequenz länger erhöht bleibt. Es ist ein intensives Training und dann schlafe ich einfach schlechter. Deswegen weit weg vom Schlaf. Das schaffe ich aber auch nicht immer und so kombiniere ich das meistens. Ich mache es so, dass ich in der Regel vorher eine Ausdauerbelastung mache. Halbe Stunde, 45 Minuten, zum Beispiel am Fahrradergometer, wenn es draußen regnet und schneit. Oder ich gehe aufs Laufband. Ich mache auch sehr gerne so Programme auf dem Laufband beispielsweise, wo ich so Hill Races mache, wo ich so durch die Berge laufe, weil es so schön ist, wo ich da mit Steigungen unterwegs bin, wo ich dann nochmal gehen muss, gehe bei 15-18% Steigung. Auf dem Laufband lässt sich das ja alles sehr schön simulieren. Sehr schönes Training. Und dann gehe ich danach meistens ans Krafttraining, an die Muskelarbeit. Ich mache es aber immer so, das Ausdauertraining, dass ich nicht muskulär erschöpft bin. Ja, also nicht zu intensiv, sondern ich mache es so, dass ich, wenn ich vom Ausdauertraining komme, ich trotzdem noch in der Lage bin, die Bewegungsqualität beim Muskeltraining, selbst bei hohen Gewichten, aufrechtzuerhalten. Und das mache ich insbesondere dann, wenn ich wenig Zeit habe, dann kombiniere ich.
Wenn wir nun, so wie ich, den Vorsatz haben, mehr Sport zu treiben, warum scheitern unsere Vorsätze häufig schon im Februar? Und wie können wir das verhindern?
Sprichst von dir gerade?
Ja, ehrlich gesagt schon.
Aus der Erfahrung schon, habe ich mir gedacht. Also in der Regel nehmen wir uns zu viele, zu große Ziele vor. Heißt, ich möchte mal 20 Kilo abnehmen. Das Ziel ist viel zu groß. Das dauert viel zu lange. Ich möchte mich auf einen Marathon vorbereiten. Unheimlich großes Ziel. Da brauche ich ein Jahr für, bis ich wirklich in der Lage bin, das ausreichend zu realisieren. Also, andere Regel. Das bedeutet, dass ich mir kleinere, smarte Ziele setze, die genau zu mir passen. Zum Beispiel, dass ich direkt vor der Haustüre spazieren gehen kann. 3x30 Minuten in der Woche passt zu mir. Dass ich es messbar mache. Also wie viele Schritte habe ich gemacht, dass ich es nachvollziehen kann, was habe ich getan, kriege ich so ein bisschen Motivation auch draus, vielleicht was hat sich auch verbessert, ja, wie habe ich mehr geschafft, auch das ist ja eine schöne Motivation. Dann ist es erreichbar, also eben nicht der Marathon, den ich in 4 Wochen erreichen kann, das ist nicht realistisch. Also was ist realistisch, machbar? Also beispielsweise das Gewicht um 2 Kilo zu reduzieren in 4 bis 6 Wochen, das ist realistisch. Das nächste ist dann letztlich relevant. Das heißt, passt es zu mir und zu meinem Alltag? Kann ich es irgendwo integrieren? Und was heißt das, dass ich es irgendwie limitieren muss? Ich muss auch ein Zeitfenster setzen, bis zu dem ich ein bestimmtes Ziel erreicht haben möchte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, unser erstes Ziel zu definieren, dann sollten wir bis Ende Februar das Ziel erreicht haben. Beispielsweise, ich bin in der Lage, 3 Kilometer am Stück zu laufen. Oder ich habe es durchgehalten, 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das sind alles Ziele, wo ich mich dann selber nach diesen 6 bis 8 Wochen belohnen kann und sagen kann, ja, das ist die smarte Vorgehensweise und genau die macht es zu einem smarten Vorgehen. Deswegen, weil ich mich danach so schön belohnen kann, vielleicht mit einem leckeren Essen oder einem neuen Sportdress.
Gut, dann werde ich mal meine Smart-Ziele ausformulieren und an den Kühlschrank pinnen.
Ja, in der Tat ist das eine gute Strategie, ne? Das heißt also, bist du immer damit konfrontiert und deine smarten Dinge einfach daran zu pinnen, das ist sehr schön. Die Japaner übrigens, die haben ein ganz schönes Phänomen, die nennen das Ikigai. Wo steckt der Sinn drin? Ja, warum mache ich das überhaupt? Was kann ich? Und wem bringt es etwas? Und wenn man diese Fragen beantwortet, das ist klassisch Ikigai, so nach dem Sinn des Tuns, des Handelns zu suchen, das sind diese 4 Fragen. Wenn ich die positiv beantworten kann, weiß ich, warum ich es tue. Und da sollten wir uns mal alle hinterfragen. Wir tun es nämlich nicht für die anderen. Wir sollten es immer für uns selber tun. Und genau das sollte das Hauptmotiv sein.
Wer hätte das gedacht?
Während die Fitnesswelt ständig neue Trends ausspuckt, zum Beispiel Animal Moves oder Quadrobics. Gibt es bestimmte Übungen, die einfach nicht aus der Mode kommen? Warum ist das so?
Ja, weil sie funktionieren. Die klassischen Übungen, die sich seit Jahrzehnten halten. Ja, ich muss nicht alles neu erfinden oder in ein neues Gewand tun. Ich glaube, es ist viel wichtiger, sich darauf besinnen, dass die basalen Dinge die entscheidenden sind. Natürlich kann man sie verpacken, schöner machen, polieren und glänzen, aber dadurch wird die Übung nicht besser. Oder effizienter oder effektiver. Nein, das Allerwichtigste ist, dass wir die großen Muskelgruppen aktivieren mit den Übungen, dass wir den Kreislauf in Schwung bringen und vor allen Dingen letztendlich eine perfekte Grundlage für alle anderen Trainingsmethoden bieten. Das heißt, ich muss immer davon ausgehen, welcher Effekt resultiert da eigentlich draus. Ein Beispiel, wenn ich mir vornehme, okay, ich mache Muskeltraining und kaufe mir eine Kurzhantel. Mit dieser Kurzhantel kann ich da die Bizeps trainieren. Ja. Aber es hat keinen Impact. Ich bekomme zwar einen dicken Bizeps, der mich in einem T-Shirt, aber nur in den 3 Sommerwochen gut aussehen lässt, hat das aber keinen Effekt. Und das bedeutet, dass wir immer Übungen aussuchen sollten, die Ganzkörperstimulation, aber so gleichzeitig auch emotional eine Wirkung erzielen. Und das heißt, dass ich über größere Muskelgruppen den größeren Impact und damit auch den größeren Benefit insbesondere bekomme.
Okay, dann sag uns doch mal, welche klassischen Übungen sind das und welche eignen sich am besten für so ein Mini-Workout?
Also meine 5 Klassiker sind immer Kniebeuge, Squat, ne, da stehe ich ja total drauf. In jedem Alter übrigens ganz, ganz wichtig. Mhm. Liegestütze, Übung Nummer 2, da gibt es ja auch ganz viele Varianten. Unten vom Boden für die Könner mit ganz verschiedenen Armstellungen bis hin zu einem aufrechten Liegestütz an der Wand für die Anfänger und Anfängerinnen, die auch nicht runterkommen. Also wunderbare Variationsmöglichkeiten. Ausfallschritte, Übung Nummer 3, weil es ist wie beim Gehen. Da gehen wir ja auch immer einen Schritt nach vorne und diesen vergrößern wir nur. Und dadurch haben wir mehr muskuläre Belastung. Dann Crunches, also Bauchmuskeltraining als Übung Nummer 4. Und Übung Nummer 5 ist dann der Bergsteiger. Das heißt, der Bergsteiger ist also eine Übung, wo ich auch ein bisschen Herz-Kreislauf-Aktivierung habe. Ich gehe quasi so ein bisschen in die Liegestützposition und climbe dann mit den Beinen, indem ich sie zur Brust ziehe, nach vorne. Also eine sehr, wenn ich schnell mache, eine sehr, sehr intensivierende auch Übung aller Herz-Kreislauf-Funktionen.
Ich möchte noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Übungen eingehen. Fangen wir mal mit den Liegestützen an. Was sollten wir dabei beachten und warum sind sie so effektiv?
Die Liegestütze ist unheimlich frei gestaltbar. Das heißt, ich kann für jedes Leistungsniveau etwas tun. Man differenziert ja erst einmal, indem man auf den Boden geht, die Zehenspitzen aufstellt. Das ist dann die klassische Männerübung und sich auf den Händen abstützt. Dann beugt man langsam im Ellbogengelenk und geht mit der Nase Richtung Boden. Der Körper bleibt in einer geraden Linie. Trainiert man ja primär so den oberen Rücken. Brust und Oberarme, das sind so die Effekte. Das ist deswegen wichtig, weil es eben erstens eine aufrechte Haltung gibt, ganz wichtig im aktuellen Geschehen, eben der Computerarbeitsplätze. Und zum Zweiten auch die Oberarme und die Schultermuskulatur trainiert für alles, was wir tragen, schieben, ziehen, also viele Alltagsaktivitäten. Deswegen ist eine ganz entscheidende Muskulatur und die Schulter braucht sowieso viel Stabilität. Die Schulter ist ja ein schlecht geführtes Gelenk und die Stabilität kommt aus starker Muskulatur. Und insofern ist das eine Übung, die so variantenreich ist, dass wenn die Frau zum Beispiel nicht auf den Zehenspitzen liegt, sondern auf den Knien sich abstützt, ist eine völlig andere Belastung gegeben. Dann kann ich die Belastung variieren, indem ich die Breite des Abstützes mit den Händen nach innen oder nach außen verlege. Dadurch variiere ich quasi so ein bisschen die Belastung unter anderem auf die Brustmuskulatur. Ja, wenn ich also ganz eng bin oder ganz außen bin, hat es einen völlig anderen Impact. Das heißt, es ist ganz leicht zu variieren. Man nennt das da Diamantliegestütze oder ähnlich, gibt ganz verschiedene Begrifflichkeiten. Aber allein dadurch kann ich es schön bezogen auf jede einzelne Muskelgruppe so positionieren. Und deswegen ist die Übung so toll. Ich brauche keine Gerätschaften, aber ich kann alles so gestalten, dass ich immer einen Impact habe.
Dann lass uns zu den Kniebeugen kommen und die auch etwas näher betrachten. Was können wir dabei auch verkehrt machen?
Ja, man kann bei jeder Übung etwas verkehrt machen, auch bei den Liegestütz könnte man es zum Beispiel machen, indem man das zu schnell macht, zu hektisch, indem man beispielsweise auch dann nicht die gerade Körperposition beibehält und so durchsackt, gerade in der Körpermitte, also immer da bei der aufrechten Haltung bleiben. Bei den Kniebeugen ist erst einmal die Hauptaufgabe, die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur dabei zu trainieren. In der Regel stehe ich schulterbreit. Und die Füße sollten eine normale Fußstellung haben, also immer so ein bisschen leicht nach außen, so wie wenn wir den Fuß hängen lassen, auch der Fall ist. Die großen Fehler ergeben sich, indem ich die Übung nicht weit genug nach unten mache, aber auch vielleicht zu weit nach unten mache. Also in der Regel brauche ich keine tiefere Bewegung als eine 90-Grad-Beugung im Kniegelenk. Wenn ich zu tief gehe, ist die Belastung für das Kniegelenk schon sehr hoch. Weil kann man sich vorstellen, wird der Winkel immer spitzer, 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 dann kommt noch mehr Druck auch auf die Kniescheibe. Und das ist zum Beispiel bei arthrotischen Veränderungen nicht ganz gut. Wenn ich aber nur oberhalb von 90 Grad bleibe, dann bekomme ich nicht die großen Muskeln. Dann ist es meistens zu klein, was den Reiz betrifft. Und deswegen ist insbesondere, wenn ich das mir erleichtern kann, so als Zielorientierung ein Stuhl, eine schöne Orientierung, wie tief gehe ich runter und wie tief darf ich überhaupt. Dann bin ich meistens immer bei den 90 Grad. Geschwindigkeit auch hier wichtig. Also nicht nur den Hinweg, auch den Rückweg mit betrachten, also nicht hektisch machen, sondern langsam runter und langsam hoch, weil auch aus der Langsamkeit der Bewegung ergibt sich ein Effekt. Und ich kann mir da ganz schön schummeln, indem ich mich einfach quasi mit dem Gewicht runterziehen lasse, ohne dass ich viel Muskelaktivität habe. Nee, langsam runtergehen und langsam wieder hochgehen. Also beide Wege sollte ich mit betrachten. Und auch die Fußstellung darf einfach nicht zu breit sein, nicht zu eng sein. Sollte, wie gesagt, ein stabiler Stand sein, aber ungefähr schulterbreit. Wichtig ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich mache viel über das Gesäß. Ich neige mich immer so ein bisschen mehr nach hinten. Nicht so weit nach vorne gehen, den Oberkörper auch nicht so weit nach vorne legen, lieber aufrecht bleiben, die Arme vielleicht vor der Brust verschränken und dann über das Gesäß hinuntergehen. Also wie so ein kleiner Fahrstuhl, dann wäre es richtig.
Worauf sollten wir achten, wenn wir Crunches machen? Beschreib sie doch nochmal. Und welche Muskeln werden dabei besonders trainiert?
Bauchmuskeltraining ist ja der Klassiker. Gibt es ja in den auch vielen Varianten. Der klassische Crunch, da setzt man sich auf den Boden, stellt die Füße auf, legt den Oberkörper rückwärts ab und dann kommt man wieder hoch und schaut dann über die Knie, die mit abgewickelten Beinen dann quasi auf dem Boden stehen. Verschränkt die Arme vor der Brust und kommt mit der Kraft der geraden Bauchmuskulatur nach oben und legt dann ganz langsam wieder ab. Ja, das heißt, ich muss den Hin- und Rückweg auch hier ein bisschen mehr im Mittelpunkt haben. Also nicht abrupt, nicht am Kopf ziehen, nein, immer aus der Bauchmuskulatur. Da kann man sich auch schön darauf konzentrieren, dass der Reiz immer aus der Muskulatur quasi des Rumpfes herauskommt. Es trainiert also die gerade Bauchmuskulatur, aber nicht erwarten, dass sich daraus ein Sixpack ergibt. Meistens dauert das eine ganze Reihe. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht ja darum, dass man die Körpermitte stärkt. Das Phänomen ist, dass man den Crunch so variieren kann, dass er auch die schräge Bauchmuskulatur, die ein bisschen unterhalb der geraden Bauchmuskulatur liegt, trainiert. Die ist mindestens genauso wichtig für die Stabilität des Rumpfes. Gerade auch für die Stabilisierung im Bereich des Beckens, weil es geht genau bis in diese Tiefe hinein. Dann geht man eben nicht gerade hoch, sondern man geht schräg hoch und greift beispielsweise mit der rechten Hand ans linke Knie oder umgekehrt. So hat man eine diagonale Bewegung und hat gleichzeitig eine Anspannung beim Crunch, also ein diagonaler Crunch praktisch. Ne? Ich bin ein großer Freund vom rückwärtigen Crunch. Warum? Beschreibe ich gleich, wie der ausgeführt wird, weil die Bauchmuskulatur im Alltag eben anders arbeitet, als uns nur aufzurichten und gegen die Knie zu arbeiten, wie bei dem erst beschriebenen Crunch, sondern die Bauchmuskulatur verhindert, dass wir zusammensacken. Und deswegen arbeitet sie eher exzentrisch rückwärtig. Und die Übung sieht wie folgt aus. Man kommt nämlich aus der Horizontale und geht in die Waagerechte hinein, aus dem Sitzen. Das heißt, man geht ganz langsam nach hinten, hinten hin mit dem Oberkörper, hält, solange es geht, die Füße bleiben dabei am Boden stehen und dann kommt man wieder hoch. Das ist also der rückwärtige Crunch. Kann jeder mal ausprobieren. Das ist viel beanspruchender als eben die andere Übung, weil es eine exzentrische Belastung ist, die mehr Kraft erfordert, aber die entspricht genau den Alltagsanforderungen des Crunches oder der Bauchmuskulatur insgesamt. Also, das ist der Sixpacker rückwärts, wie ich immer sage. Also wir lassen die Füße auf dem Boden, Knie sind gebeugt, der Oberkörper ist aufrecht und dann legt man sich ganz langsam nach hinten. Man wird merken, die Füße haben die Tendenz, vom Boden sich zu lösen. Das darf nicht passieren. So lange sollte man arbeiten, hält, dann geht man wieder hoch. Und das macht man ein paar Mal und so wird man sehen, irgendwann kommt man viel tiefer und tiefer und das ist genau das, was die Bauchmuskulatur am besten trainiert.
Trainiert ja dann auch unsere Balance, oder?
Ja, auch. Das ist so eine Ganzkörperstabilisationsübung. Mhm. Die ist meines Erachtens viel effizienter als andere Übungen. Auch wenn wir so Crunch-Geräte sehen, so Bauchmuskelgeräte im Studio beispielsweise, wo wir uns so einhaken, wo ich mich ganz viel auch aus dem Hüftbeuger herausziehe. Ja? Mhm. Das brauche ich gar nicht, wenn ich diese Übung, die ich gerade beschrieben habe, mache. Man kann sich, machen auch einige, vorne eine Hand auf die Füße legen, so eine 20-Kilo-Hantel, sodass man ein bisschen mehr Gegengewicht hat. Dann kommt man nämlich tiefer, ja, mit der Bauchmuskulatur, weil die Füße länger am Boden bleiben, weil man nicht umfällt. Es gibt schöne Tricks dabei, aber eine ganz tolle Übung.
Den Bergsteiger hattest du noch erwähnt. Was bewirkt der?
Ja, der Bergsteiger ist eine Herz-Kreislauf-Übung aus dem Vierfüßlerstand. Das heißt, ich gehe in den Vierfüßlerstand und ziehe dann langsam abwechselnd ein Bein zur Brust. So als wenn ich gehen würde, bleib aber an der Stelle, krabbeln im weitesten Sinne. Und das macht man erstmal verhalten und trainiert damit Körperstabilität, weil man einbeinig quasi unterwegs ist und Stabilität herstellen muss. Aber das sollte man schneller machen, intensiver machen. Und dadurch kommt eben neben der Muskelarbeit zur Stabilisierung auch das Herz-Kreislauf-System ziemlich in Wallung. Und das ist der eigentliche Effekt, der da so hintersteckt. Also wie man einen Berg hochsteigt, kommt der Puls ins Rasen und genau das sollte hier auch stattfinden, bis hin zum Sprinten. Man kann laufen und bis zum Sprinten Intervalle machen, alles über diese Bergsteiger-Funktionsübung. Ne?
Stimmt das wirklich?
Wenn wir mal mit so einem Fitnessprogramm starten, brauchen wir ja auch Erfolge. Ich habe gelesen, so erste spürbare Fortschritte gibt es schon oft nach 2-3 Wochen. Sichtbare Veränderungen nach 6-8 Wochen. Stimmt das wirklich?
Ja, manchmal sogar noch schneller. Also ich glaube, dass du, wenn du als Einsteiger, als Einsteigerin jetzt beginnst zum neuen Jahr mit unserem Programm, dann wirst du sehr schnell Erfolge haben. Der Körper durchläuft ja verschiedene Anpassungsprozesse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und Muskulatur passt sich auch unterschiedlich schnell an. Die erste Anpassung ist immer eine, die uns wieder in die Lage versetzt, Bewegungen besser, koordinierter auszuführen. Ich nehme den Körper besser wahr, ich nehme Anspannung, Entspannung besser wahr. Das ist so ein bisschen der erste Effekt. Ich weiß genau, okay, wie wird die Bewegung ausgeführt, wie arbeitet die Muskulatur, wie angespannt ist sie, wie energetisch ist sie belastet, wie müde ist sie. Das merke ich dann. Auch schon ein Effekt, ja, der an sich so ein bisschen auf die Körperwahrnehmung abzielt und vor allen Dingen auf das neuromuskuläre Zusammenspiel, was wir hier auch Koordination nennen. Dein Gehirn lernt also effizienter Muskelarbeit zu gestalten, ökonomischer zu gestalten. Danach beginnt so ein bisschen die Verbesserung der Ausdauer, die Biochemie der Muskulatur, die Durchblutung verbessert sich. Das bedeutet also, dadurch, dass ich Muskelarbeit betreibe, öffnen sich neue Blutgefäße. Lernt der Muskel besser Energie zu nutzen. Die Mitochondrien lernen besser Energie zu produzieren und bereitzustellen. Also das nennen wir die Ausdauer auf lokaler Ebene, die natürlich, je mehr Muskelgruppen beteiligt sind, sich auf den ganzen Körper auswirken. Das ist Anpassung Nummer 2. Geht auch ganz schnell. Du hast eine bessere lokale Muskelkraftausdauer in 2-4 Wochen, würde ich sagen. Danach beginnt dann die Königsdisziplin, der Muskelaufbau. Und der Muskelaufbau, der braucht natürlich ein bisschen länger, kann man sich vorstellen. Da ist der Effekt nämlich, dass mehr Proteine in die Muskelzelle eingelagert wird. Und dafür muss die Muskulatur energetisch belastet werden, so dass sie richtig müde wird. Und das braucht schon mal 6-8 Wochen ungefähr, um so erste Veränderungen im Spiegel zu erkennen. Hoch, hier ist etwas Neues gewachsen. Ja? Je schlechter mein Niveau ist, umso schneller habe ich natürlich Wachstumsprozesse. Bei Profis dauert schon mal ein bisschen länger. Aber das heißt, nach 6-8 Wochen habe ich eine deutliche Veränderung schon meiner Muskelstruktur, meines Muskelreliefs. Und der letzte Effekt, der ist letztendlich dann, dass die Kraft sich verbessert, die PS in der Muskulatur sich verbessert. Und das geht in der Regel dann auch so innerhalb der nächsten 2-4 Wochen. Aber ein Grundpaket, sodass ich groß zufrieden bin und sage, das Training hat sich gelohnt, da kannst du nach 8 Wochen schon sagen, ja, ich habe ein völlig anderes Leistungsniveau und 8 Wochen ist doch ein erreichbares Ziel.
Ja, das sagst du so einfach. Was ist denn, wenn du plötzlich in ein Motivationsloch fällst?
Warum?
Kann ja passieren, oder? Gibt es dann irgendwie einen Notfallplan?
Es muss immer natürlich ein bisschen Freude machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Effekt. Wenn du keine Freude hast an dem, was du tust, also wie gerade bei Ikigai schon mal gesagt, so ein bisschen Sinn dahinter auch siehst und auch den Wunsch und auch das Bedürfnis hast, das zu tun. Du solltest niemals beispielsweise einer nackten Zahl auf der Waage hinterherlaufen. Du solltest niemals einer Zeit hinterherlaufen, wo du einem sagst, ich laufe eine bestimmte Strecke in der Geschwindigkeit. Nein, komm immer von dir aus. Was hat dir persönlich das gebracht? Hast du ein besseres Wohlbefinden? Hast du eine bessere Lebensqualität? Bist du im Alltag belastbarer? Kommst du die Treppen besser hoch? Ja, das sind die eigentlichen Motivationskicks, die man letztendlich benötigt, um so das eigene Belohnungssystem zu aktivieren, was ja gefüttert werden muss. Du kannst dir natürlich ein bisschen helfen, auch indem du das vielleicht gemeinsam machst, mit einem Partner, mit einem Workout-Buddy, ja, wo du sagst, okay, wir beide machen das gemeinsam und pushen uns dabei. Und unterstützen uns auch dabei, selbst wenn der eine mal keinen Bock hat. Und Studien, die zeigen, dass ein Training mit anderen die Motivation deutlich erhöht. Ja, das sehen wir, dass auch viele deswegen dabei bleiben, wenn sie digitales Training machen. Mhm. Da sieht man schon mal jemanden, aber man ist nicht ganz alleine, auch wenn man gefühlt, also in der Realität alleine ist. Aber so das gemeinsame Treiben macht letztendlich ein bisschen Spaß. Und ja, lass es zur Routine werden.
Wie sieht es aus mit bestimmten Gadgets, also zum Beispiel Schrittzählern, Fitnessarmbändern, bringen die etwas?
Die bringen erstmal eine Sensibilität für das, was du tust gerade. Die bringen eine Sensibilität für das, wo du stehst. Man nennt das ja so im neuen, modernen Mindfulness, also das heißt die Bewusstheit im Tun. Und das dann mit Bewegung kombiniert, heißt, dass wir Achtsamkeitstraining quasi betreiben mit vielleicht einem Schrittzähler, erkennen, okay, da stehe ich. So kann man sich ein bisschen eichen. Und diese Eichung brauchen wir, glaube ich, alle. Dass wir dann noch merken, wie ist unsere Herzfrequenz bei einer bestimmten Belastung. Und so lerne ich mich besser kennen, die Sprache des Körpers, die Stimme des Körpers besser zu verstehen. Und wenn ich das so gemacht habe, dann habe ich eine andere Wahrnehmung von mir selbst. Und das ist auch ein wunderbarer Motivationskick, wo ich immer wieder sage, am Anfang kann ich das wirklich zur Motivation nutzen, um dabei zu bleiben, um Routinen zu entwickeln, um auch vielleicht Verbesserungsprozesse zu erkennen.
Mal eine ganz doofe Frage.
Wenn du nun sagst, dass wir mehrmals pro Woche trainieren sollen, wir das dann aber in der Woche doch nicht schaffen, können wir den Sport dann am Wochenende nachholen?
Weekend Warrior nennen wir das. Und besser das als nix, kann ich so sagen. Aber nachholen kannst du nichts. Denn man muss ja überlegen, eine Woche hat ja 168 Stunden. Und wenn ich die ganze Woche über nichts getan habe, also 5 Tage, ja, dann habe ich eben viele, viele Stunden nichts gemacht. Und das verzeiht der Organismus nicht. Und da kann ich noch so viel am Wochenende versuchen zu kompensieren. Das gelingt leider nicht. Deswegen ist es mir wirklich viel lieber, über den Alltag kleine Dosierungen verteilt, als die großen Events am Wochenende.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen körperlicher und mentaler Energie und wie hängen die zusammen?
Die hängen unmittelbar zusammen. Die körperliche Energie ist natürlich erst einmal dadurch geprägt, indem ich physiologisch dem Organismus ATP, das Benzin, bereitstelle. Also ich tanke den quasi auf. Und dieses ATP, Adenosintriphosphat, schweres Wort, ist quasi der Mastersprit für alle körperlichen Leistungen. Aber dieses Adenosintriphosphat brauchst du auch ein bisschen, um denken zu können. Auch das Gehirn ist einer der größten Energieverbraucher. Und da sieht man schon den Zusammenhang. Das Benzin, egal ob es in der Muskelzelle verbrannt wird oder in der Nervenzelle oder in der Gehirnzelle, ist das Gleiche. Es ist immer Adenosintriphosphat. Und da produziert der Körper über 60 bis 70 Kilogramm pro Tag von. Ganz schön viel, weil wir diese Energie benötigen in all unseren Organzellen, zum Beispiel, um deine Körpertemperatur zu generieren. Aber mentale Energie ergibt sich ja darüber hinaus auch noch aus anderen Faktoren. Es ist ja nicht nur eine physiologische Energie, es ist ja auch die positive Stimmung, es ist auch eine hormonelle Situation, die gegeben sein muss, damit du energetisch bist, vital bist, Lust hast, Bock hast. Das heißt also, du brauchst auch eine bestimmte Stimmungslage, um Energie zu haben. Und insofern sieht man schon, Körper und Geist gehören unmittelbar zusammen, weil nämlich die Hormone aus dem Körper kommen. Also die Serotonine, die Endorphine, das sind diejenigen Dinge, die dir dann auch eine gute Stimmung machen. Das bedeutet also, dass wir über den Körper, über Bewegung des Körpers auch gute Laune machen können in unserer Denkfabrik. Also dass körperliche Energie mentale Energie deutlich unterstützen kann.
Können wir uns eigentlich auch fit denken? Oder ist das ein Mythos?
Das wäre eine Übung für dich, ne? Ja. Oder? Ja. Ich denke mich fit.
Genau.
Da sagen wir so. Ich glaube, dass wir über bestimmte, gerade schon mal angesprochene Motivationen uns selber schon überreden können, Dinge zu tun. So ähnlich wie es Hormone ja auch machen. Also wenn wir den Wille haben, das Interesse haben, dann passiert schon vieles und schon sind wir fitter. Ich weiß das von mir beispielsweise, wenn ich mal mit dem Rennrad am Berg unterwegs bin und ich bin so müde und kaputt. Wenn dann mein Geist nicht sagt, komm Ingo, du kannst doch noch, du möchtest doch noch, dann würde ich aufhören, was ich aber nicht tue. Und insofern hilft mir, glaube ich, meine mentale Situation, auch körperliche Situationen zu durchbrechen, wo ich eine gewisse Müdigkeit beispielsweise habe. Also daran erkennt man schon, die kommunizieren ganz schön miteinander, die beiden. Mhm. Aber es hat natürlich Grenzen. Dadurch wird nicht meine Ausdauer besser, dadurch wird nicht meine Kraft besser. Es wird aber letztendlich der Wunsch und der Wille besser, etwas zu erreichen, wo man normalerweise sagen würde, ich möchte schon aufhören. Und dieses Phänomen muss man lernen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Also wenn ich richtig mitgezählt habe, hast du bisher nur 4 klassische Übungen vorgestellt und wir wollten ja eigentlich 5 Klassiker vorstellen. Deswegen nun zum Schluss, irgendwas fehlt noch. Ich glaube, es sind die Auswahlschritte.
Das stimmt, die haben wir noch nicht behandelt.
Genau, ja. Dann beschreib die doch nochmal näher und sag, wozu sie gut sind.
Ja, der Auswahlschritt ist ein großer Schritt nach vorne. Bedeutet, also man steht aufrecht und macht nicht nur einen kleinen Gehschritt, sondern einen großen Schritt, sodass man richtig in die Knie gehen muss bei dem vorderen Bein. Und am besten geht man dann auch in die 90-Grad-Beuge des vorderen Knies. Ist wie eine einbeinige Kniebeuge. Je länger der Schritt ist, umso schwerer wird es. Ich kann einen kleinen Schritt machen, dann ist es nicht so schlimm. Bei einem großen Schritt, dann ist es relativ schwierig für die Oberschenkelmuskulatur. Genau hier ist auch der Schwerpunkt. Das heißt, es trainiert unsere Beinmuskulatur. Und dann gehe ich langsam runter und drücke mich wieder hoch, sodass die Muskelarbeit dazu dient, dass ich etwas wieder in die Aufrechte komme. Aber nicht ganz wieder. Ich lasse das Bein einfach stehen an dem Punkt, wo es stand. Ja, ich kann es natürlich auch immer machen, indem ich wieder rein und raus gehe, aber man lässt es einfach stehen und geht langsam mit dem Körperschwerpunkt nach unten und wieder nach oben, wie so ein Fahrstuhl. Und da wird man merken, die vordere Beinmuskulatur ist ziemlich beansprucht. Genau das ist auch das Ziel.
Ja, danke schön. Das war's für heute. 5 Übungen. Ein Ziel, fit und gesund ins neue Jahr zu starten. Schaut sie euch auf unseren YouTube-Kanälen an.
Ja, und wenn ihr dranbleibt und es euch leicht macht, das wird ja irgendwann noch so sein, dann wird es immer noch besser. Denn ihr seht ja, Training ist leicht und einfach, kann man immer mal zwischendurch machen, aber muss man tun.
Ja, sehr gut. In der nächsten Folge wollen wir uns mal wieder mit Rückenschmerzen näher beschäftigen.
Das ist ja kein schönes Thema zum Beginn des Jahres.
Nein, ne? Aber wir haben sie alle, oder?
Nein.
Du nicht, na, das war mir schon klar. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.